Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Pocahontas, ein Name, vier Silben. Und so kürzt Klaus Teweleit die vier Säulen, die vier Bände eines wahren Buchmonuments ab. Ende der 1990er Jahre hat der dann damit begonnen. Jetzt ist die Tetralogie vollendet und nicht weniger als eine Weltkulturgeschichte der Kolonisation geworden. Klaus Teweleit ist am Telefon. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Herr Scholl.
20 Jahre. Vier Bücher mit insgesamt annähernd 3000 Seiten. Work completed, Herr Teweleit. Finis operis, das Werk ist vollendet. Wie fühlt sich das an?
Das fühlt sich, merkwürdig an. Fühlt sich natürlich gut an. Aber merkwürdig besonders, da ja, während ich an dem Band 4 gearbeitet habe, der Verlag, an dem die ersten drei Bände erschienen sind, nämlich Strömfeld in Frankfurt, in Konkurs ging, sich einen neuen Verlag suchen musste, den der glücklicherweise mit Mattes und Seitz auch fand, die sich auch bereit erklärten, die anderen vergriffenen Bände nachzudrucken. Ich hatte schon, als Strömfeld in Konkurs ging, beinahe aufgegeben, die Hoffnung, dass ich diesen vierten Band je in die Welt bringen würde.
Also, jetzt sind Sie alle da. Vor genau 7 Jahren, Herr Teweleit, haben wir uns hier in unserem Programm über Band 2 unterhalten damals. Ja. Und den nächsten Band, der eben jetzt die Tetralogie abschließt, den haben Sie damals flott angekündigt mit den Worten: fertig im Kopf, super gut, zur Hälfte geschrieben. Und genau dann in diese Schreibzeit, hat Ihr Thema der Kolonialismus ja ungeheure Fahrt aufgenommen, ist eine weltumspannende Debatte geworden. Wie hat sich denn jetzt diese permanente Aktualität auf Ihre Arbeit ausgewirkt?
Da ich ein süchtig nicht gerade, aber regelmäßiger und auch auf Zeitungen angewiesener Zeitungsleser bin, ist natürlich die ganze Diskussion, die in den letzten Jahren, also besonders nach 2015, in der sogenannten Flüchtlingsfrage, wie viele dürfen nach Deutschland, wie viele waren es wirklich, und der ganze Aufruhr, der in unserem Land dadurch verursacht wurde, das ist natürlich alles eingegangen in das Buch. Einmal ganz direkt in das Schreiben, also politische Gewalt, Rechte und politische Rechte, in das Nachwort von Männerfantasien, ins Neue. Und jetzt in den neuen Band sowieso, aber auch, ich habe ein neues Vorwort insgesamt geschrieben für die vier Bände, habe ich das mit einem zweiten Diskussionsstrang verbunden, der in den letzten 3 Jahren relevant geworden ist, nämlich mit der MeToo-Debatte. Denn wenn ich am Anfang von Band 2 schreibe, am Anfang war die Einwanderung und meine damit die der indogermanischen Bevölkerungshorden in das, was später Griechenland heißen wird, dann passiert das ja nicht als Einwanderung einfach, sondern schließlich als Eroberung. Und zu dieser Eroberung gehört, dass in der Regel die Männer, die da sind, kriegerisch vertrieben, erschlagen werden oder sie flüchten und einige passen sich an. Aber die Frauen bleiben in aller Regel da. Und die werden die Frauen der neuen Eroberer, so wie zum Beispiel in Amerika die indigenen Frauen, die Frauen der Spanier und der Engländer werden, der Spanier. Und das geschieht über Vergewaltigung. Also kommt am Satz zu, am Anfang war die Einwanderung dazu, der Satz ab Anfang war Me Too. Und so ist bisher die Kolonialgeschichte nicht geschrieben worden und so musste sie meiner Meinung nach geschrieben werden. Und das sind die beiden Hintergrundstränge dieser Bände.
Genau diese beiden Sätze, die stehen jetzt hier auf meinem Papier. Also dieser bibelmäßige erste und dann immer wiederholte Satz, am Anfang war die Einwanderung, am Anfang war die Einwanderung, wird eben durch zu am Anfang war MeToo ergänzt. War denn jetzt im übertragenen Sinn die Indianerhäuptlingstochter Pocahontas in diesem Sinne das erste MeToo-Opfer?
In der indianischen Erzählung, die es davon ja auch gibt, ne, neben der des Kolonisten John Smith, die amerikanischen Kinder in den Schulbüchern lernen, dort wird eine Liebesgeschichte fantasiert, zu der John Smith selber Anlass gab, indem er behauptete, aber erst nach dem Tod der Pocahontas, dass sie ihm das Leben gerettet habe, durch diese Bewegung ihren Kopf auf seinen Kopf zu legen und die Holzknüppel, die die Indians auf ihn niederprasseln lassen wollten, das stoppte. Das geht bis zu Disney in einer Sorte Love Story. Die Erzählung der Überlebenden, die es heute auch noch gibt, wenige dieser Powhatan, dieser Algonquin-Stämme, die das heutige Virginia bewohnten, die erzählen es anders. Die erzählen, Pocahontas wurde entführt. Das ist in einer anderen Erzählung zwar auch der Fall, aber hier mit der Folge, sie wird in Jamestown, der ersten Stadt der Siedler, vergewaltigt, sie wird geschwängert, sie wird zwangsverheiratet, sie wird zwangschristianisiert, sie wird nach London mehr oder weniger verschleppt als Reklame für das neue Tabakland und wird dort aus Furcht, sie könne zurückkommen und als Königstochter Ansprüche stellen auf dieses Land, wird sie in London vergiftet. Nach langen Überlegungen hin und her habe ich mich dieser zweiten Erzählung angeschlossen. Sie ist sehr wahrscheinlich richtig.
Sie sehen ja in der Geschichte von Pocahontas, die sich eben mit dem Kolonisator John Smith verbindet, jetzt auf Gewalt oder weniger gewaltlose Weise, nicht nur ein Gründungsmythos der USA, sondern Sie deuten ihn auch als ein Urmythos der gesamten westlich-europäischen Welt. Können Sie uns diesen Gedanken noch in den Grundzügen vielleicht kurz entwickeln?
Ja, genau. Denn am Anfang unserer Erzählkultur, schriftlich fängt das ja an mit Homer, aber zeitlich, also unter Ilias, Troja. Zeitlich davor liegt aber der Zug der Argonauten mit dem Schiff durchs Schwarze Meer, ans Ende des Schwarzen Meers nach Kolchis. Der Grieche Jason mit dem Auftrag, dort das goldene Vlies zu holen, das auf welche Weise jetzt immer dahin gekommen ist, nach Griechenland zurück. Und das kann er unmöglich schaffen. Er schafft es nur durch Hilfe eines zauberhaften und zauberkundigen Wesens namens Medea. Und Medea ist die Tochter des Königs von Kolchis, Aietes. Und sie verhilft dem Kolonisten, dem Kolonisator zu seinem Vlies. Heiner Müller sagt, Jason ist der erste Kolonisator unserer Geschichte. Das ist völlig richtig. Und ohne Hilfe der Königstochter schafft er das nicht. Und diese Erzählung wiederholt sich die ganze griechische Mythologie hindurch. Dort erzählen die Griechen, sie werden ihre Einwanderung nicht als Vergewaltigungstaten, sondern als Eroberungszüge ihrer Götter. Zeus, Poseidon, Apollon. Und diese beschlafen Königstöchter und schwängern diese. Und alle Helden der frühen Mythologie von Theseus, Perseus, Herakles und so weiter sind Töchter aus solchen Verbindungen. Das ist der Kern der griechischen Mythologie. Und das wiederholt sich in Pocahontas. Sie läuft zum Kolonisator über. Sie hilft tatsächlich, die Engländer zu ernähren im nächsten Winter. Das ist eine gesicherte Tatsache. Es wiederholt sich bei der mexikanischen Malinche, ohne die Cortes seinen Feldzug nie hätte zu Ende bringen können, nach Tenochtitlan ohne ihre Dolmetscherkünste. Wir haben also diesen Prozess der Landnahme über den Körper der Königstochter, die ganze sogenannte abendländische Geschichte hindurch.
Klaus Teweleit hier im Deutschlandfunk Kultur. Gesetzt, wir sind unterwegs im Bereich kolonialistischer Landnahmen. Da stellt sich die Frage, was haben Götter mit Landnahmen an der Hacke? Das ist der Sound einer der typischen Sätze von Klaus Teweleit, wie man sie immer wieder auf den 3000 Seiten seiner jetzt vollendeten Pocahontas-Tetralogie liest. Sie haben uns die Götterfrage mit der Landnahme schon entwickelt gerade, Herr Teweleit. Jetzt aber die Frage, warum Cortes wirklich siegte. So heißt der jetzt frisch erschienene Band. Warum hat denn Hernán Cortés, der Eroberer Mexikos und der Aztekenschlechter, gewonnen? Es waren weniger die Feuerwaffen, nicht wahr?
Es waren weniger die Feuerwaffen. Die waren es natürlich auch. Die alleine hätten aber sicher nicht gereicht. Und wären die Kulturen, die erobert wurden, also die amerikanischen zum Beispiel, in die Lage gekommen, was sie irgendwann sicher wären, solche Waffen auch zu entwickeln, dann hätten die Spanier eher und die Engländer auch schlechte Karten gehabt, weil sie natürlich wahnsinnig in der Unterzahl waren. Es muss also andere Gründe geben. Ein Grund, den ich, als ich diesen Untertitel formulierte, noch nicht so kannte wie heute durch die Arbeiten von Jared Diamond und anderen Mikrobiologen, die in Untersuchungen von Überresten der Toten von damals, der Indigenen, herausbekommen haben, dass die meisten von ihnen mit Sicherheit an Viren gestorben sind. Und zwar nicht, wie oft angenommen, an Masern und Grippe und ähnlichen Dingen, sondern an Haustierviren. Und warum an den Haustierviren? Weil es eine Haustierdomestikation in den Amerikas nicht gegeben hat. weil dort nach der letzten Eiszeit so gut wie keine Tiere überlebten. Also dort nur Lama und Hund. Alles andere, auch die Pferde, Schweine und so weiter, Hühner, alles kommt über Europäer in die Amerikas und bringt dort die Indigenen um, und zwar zu 95%. Und zwar nicht etwa 1 Million, wie immer mal gesagt wurde, beschönigend, sondern mindestens 20 Millionen. Tote, die angerichtet wurden durch Viren. Dann kommen alle anderen Sachen dazu, die Schiffe, die Waffen und so weiter und so weiter. Aber das ist erstmal der tatsächliche Hauptgrund. Und dann habe ich mich von dieser Frage ein bisschen entfernt und einen neuen, weiteren Untertitel gemacht, Technologiegeschichte der eurasisch-amerikanischen Kolonialismen.
Aber diese Haustierzucht, das ist ein Kolonialismus, wie man ihn, glaube ich, so jetzt noch nicht entwickelt gelesen hat. Das ist nur ein Motiv, ein Strang in einem ganzen Geflecht von technologischen Kolonialismen, das sie akribisch verknüpfen, man könnte so sagen, zu einer Art ja Quellcode unserer Zivilisation. Und was er aber an Fortschritt erzeugt, dieser Code, basiert immer auf Gewalt. Das ist furchtbar ernüchternd, oder?
Es basiert auf Gewalt, aber diese Gewalt ist nicht einfach die, die irgendwo einmarschiert und Leuten eins über den Schädel zieht und die Frauen grapscht, sondern die tatsächliche Gewalt dieser Kultur besteht in bestimmten Techniken, in Technologien. Und das ist mir aufgegangen an Haustierzucht und an auch der Wildgetreidezucht, die dazugehört, dass das ja nicht einfach landwirtschaftliche Vorgänge sind, sondern, und so beschreibt Diamond das auch mit diesen Wörtern, es muss ausgesucht werden, wer ist geeignet, wie muss man die Tiere füttern, wie muss man sie halten, was macht man mit den Ställen, wie geht die Fortpflanzung. Alle diese Punkte, das ist ja ein Studium, das ist ja ein richtiges Zuchtstudium, das diese frühen Landwirte anlegen, genauso mit dem Getreide und immer mit diesen beiden Prinzipien, die sich mir dann auftaten. Man segmentiert Teile der Wirklichkeit, behandelt die in einer bestimmten Weise, sieht, was geht, was nicht geht und dann bildet man Folgen davon, Sequenzen, die darum herum lernen das auch. Und das setzt sich fort über dann Metallschmelze, tausende Jahre später, wo halt Erze und Metall und die Schlacke getrennt werden. Es setzt sich fort im Schiffbau, zusammengesetzt aus ganz vielen verschiedenen Teilen, Seilen, Segeln, Masten, Hölzer von hier, Metalle von dort, bis hin zum Alphabet, das meiner Meinung nach daraus entsteht. Diese Technik, die Welt in 26 Buchstaben, 24 zuerst zu zerlegen und daraus ein Aufzeichnungsgerät zu machen, phonetisches Alphabet, das ist der Unterschied zu den Schriften vorher, die es gibt, das griechische phonetische Alphabet. Und das geht weiter in Mathematisierung, Geometrisierung des Raums, Globus, Weltkarte anlegen, immer in Planquadraten, Längengrade, Breitengrade, bis zur Atomstruktur, bakterielle Struktur, Mikroskop, heute in den Computer. Dasselbe Prinzip, Segment, Sequenzierung, endlose Sequenzketten, die wir heute haben, in der sogenannten Digitalisierung.
Aber ich möchte nochmal auf den auf psychologischen Effekt dieser Technologieentwicklung zu sprechen kommen. Wir im Deutschlandfunk Kultur haben ja unsere aktuelle Denkfabrik unter eben diesen Imperativ gestellt, dekolonisiert euch. Ja, viele Hörerinnen und Hörer machen damit. Und auf diese Seite könnte man einen Satz von Ihnen stellen, Herr Teweleit. Da schreiben Sie, was habe ich für eine Chance, Pazifist zu sein, wenn all die Kulturtechniken, durch die ich atme, wahrnehme, denke, produziere, durch die ich liebe und lebe, selber Gewalt sind, wenn meine Friedfertigkeit selber Gewalt einschließt. Das heißt ja nichts anderes, dass wir ganz schlechte Karten oder fast gar keine Chancen haben, oder?
Das Bewusstsein davon, dass wir durch diese Anhäufung all dieser Technologien über den Perspektivismus bis hin zum heutigen Computer, den auch die Ungebildeten in Anführungszeichen oder Dümmsten bei uns im Körper haben, dass wir dazu übergegangen sind, das alles für eine Art von unserer Natur zu halten. Also unsere natürlichen Fähigkeiten und dabei vollkommen übersehen, dass Teile der Welt, große Teile der Welt vollkommen anders zusammengebaut sind, die Personen. Das Buch läuft also heraus auf Beschreibung unserer Personenstruktur, die sich völlig unterscheidet von der, was bei Freud das Ich heißt oder in der Philosophie das Subjekt heißt. Ich nenne das heute Segment-Ich Und diese Segmente sind all diese Technologien in unseren Körpern, die es uns ermöglichen, sozusagen von einem Wirklichkeitszustand in einen anderen überzugehen, das aber nicht mehr als schizophren zu erleben wie noch im 1900 und angstbesetzt, sondern als eine natürliche Kulturtechnik, die wir beherrschen. Wir sind also einmal am Tag mehrere Personen. Und das fängt bei Leuten wie Cortés an. Und das beschreibe ich detailliert. Also Gewalt ist in uns die Koloniale, ohne dass wir es bemerken. Wir sind Rassisten, ohne es zu wollen.
Klaus Teweleit, Sie bilden in einem anderen Band, auf den wir jetzt vielleicht ganz kurz noch zu sprechen kommen, raten Sie uns, Arno Schmidt zu lesen. Seelenlandschaft mit Pocahontas. Sie haben eine Seelandschaft mit Pocahontas draus gemacht und machen auch hier das hübsche Wortspiel Pocahontas, also Englisch. Poca, sie verfolgt uns. Ist es bei Ihnen jetzt damit vorbei mit der Verfolgung? Ich glaube nicht, ne?
Mit der Verfolgung, das Pocahontas mit A, es ist kein Wortspiel von mir, sondern eins von Arno Schmidt. Mhm. Das macht er ja. Und er will, und sein literarisches Projekt ist ja sozusagen eine literarische Geisterbeschwörung der Welt und der Weltgeschichte. Und in diesem Fall nimmt er die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und versucht, eine sexuelle Erzählung zu machen, was sowieso eine Sensation war, in dieser ganzen prüden Atmosphäre und verdrängenden Atmosphäre nach Weltkrieg II. Und über dieses Indianermädchen, über diese Figur, das ist die Erzählung bekam natürlich sofort Pornografievorwürfe, Prozesse und alles Mögliche auf dieser Ebene. Das ist auch genau das, was er ansprechen wollte, was er wollte. Das ist der Punkt, wie verwandeln wir uns? Wie werden wir zum Beispiel den Kolonisten in unserem Körper los? Das geht nur über Beziehungen und zentral über Liebesbeziehungen. Man braucht menschlich vernünftige, freundliche, liebevolle Beziehung zu anderen, um diese Sorte verhärteter Technologie-Mensch, der die meisten von uns geworden sind, aus unseren Körpern loszuwerden. Und deswegen gehört diese Schmidt-Erzählung sozusagen ganz natürlich ans Ende als vierter Band dieser Pocahontas-Tetralogie.
Klaus Teweleit hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke auch, Herr Scholl.
Und jetzt der ganze Pocahontas-Komplex, alle vier Bände sind im Mattes und Seitz Verlag erschienen.